HDVDL Sports, Episode Nummer 2. In der Episode Nummer 1 hat Janik Brecher souverän abgeliefert, wie im Moment auch auf dem Feld. Der Host hat noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ist noch ein bisschen am Stocken gewesen, aber es ist alles ein Lernprozess und ich habe es mir auch relativ leicht gemacht in der zweiten Folge, weil ich mir einen Gast verpflichten quasi, wo sicher redegewandt ist, sympathisch und uns auch etwas kann bieten. Herzlich willkommen, Silvan Wittmer. Wie geht's dir? Wo verwünschen wir dich?
Hallo, Joel. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich sitze gerade im Auto. Fahren nicht, natürlich. Wir haben heute zweimal Training. Und jetzt sind wir zwischen beiden Trainings, haben wir 2 Stunden Pause. Und anstatt dass ich jetzt in den Aufenthaltsraum oder so gehen würde, wo die ganze Zeit die Leute rein- und rauslaufen, habe ich mir gedacht, sitze ich schon ins Auto, da ist still und da können wir sicher ein bisschen ungestörter reden.
Das schätze ich und mir natürlich ungemein, weil die Hörer wissen das vielleicht nicht, aber wir sehen uns zum zweiten Mal. Wir haben letzte Woche schon einen Podcast aufgenommen. Leider hat bei einem von uns das Mikrofon nicht funktioniert.
Bei wem auch immer.
Aber umso schöner nimmst du dir nochmal Zeit und das schätze ich sehr. Das zeigt, dass du sehr bodenständig bist und dir Zeit nimmst für so Sachen, ist top. Du bist jetzt in der Bundesliga, also es hat wirklich nicht lange gedauert. Du hast eigentlich eingeschlagen wie der Blitz vom ersten Spiel. Man merkt, dass du dich wohlfühlst. Ist dir das leicht gefallen, der Schritt in ein neues Land? Nicht so weit weg, nicht so andere Kultur, aber du hast eigentlich gar keine Anlaufzeit gebraucht.
Ja. Es ist immer schwierig, in eine neue Mannschaft hineinzukommen, in ein neues Land hineinzukommen. Aber für mich ist es eigentlich schon das zweite Mal, wo ich jetzt mich im Ausland versuche. Ich bin da in eine Mannschaft hineinzukommen, wo top ist, super Team-Spirit hat. Ist mir extrem einfach gefallen, mich da zu integrieren. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich habe von Anfang an gespürt, dass sie happy sind, dass ich zu ihnen gestoßen bin und durch das auch ziemlich schnell können dann auch meine Leistung abrufen auf dem Platz.
Ist ein Unterschied zu Italien. Ist wahrscheinlich auch unter anderem Vorzeichen gestanden. Du bist als etablierter Stammspieler zum Mainz gekommen und in Italien ist das ganz anders gewesen, als wo du als Jungspund vom kleinen FC Aarau in die grosse Serie A gewechselt bist.
Ja, das ist ganz etwas anderes gewesen. Damals hat mich eigentlich niemand mit offenen Armen empfangen in Italien. Ich war einfach eine Nummer gewesen, einer von vielen, wo sich versucht hat durchzusetzen. Und jetzt hier in Mainz bin ich, wie du gesagt hast, geholt worden als potenzieller Stammspieler. Ich bin direkt von der EM gekommen, von der erfolgreichen EM. Ich habe einige Spiele jetzt auf dem Buckel, auch international keine Erfahrung sammeln. Darum bin ich mit ganz einem anderen Standing jetzt hier angekommen. Und ja, das habe ich, wie gesagt, auch gespürt von der ersten Sekunde an, dass sie froh sind, dass ich da bin, dass meine Meinung auch geschätzt wird, obwohl ich erst seit kurzem da bin. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, cool. Und du hast nichts mehr gespürt von dem Vorurteil, das früher ja ein bisschen geherrscht hat, dass der kleine Schweizer in die grosse Bundesliga geht. Ich glaube, da haben die Jungs vor dir dem ein bisschen entgegengewirkt, weil der Ruf hat sich extrem verbessert. Es hat unglaublich viele Schweizer dort und ich glaube, musst dich fast nicht mehr als kleiner Schweizer oder als Ausländer fühlen dort. Du bist wahrscheinlich sofort integriert worden.
Ja, das stimmt. Also das Vorurteil spüre ich eigentlich gar nicht mehr. Hat sicher auch damit zu tun, dass die Schweizer in der Vergangenheit oftmals da gut abgeliefert haben in Deutschland und auch hat sicher auch mit dem Erfolg von der Nationalmannschaft zu tun. Wir haben in der Nations League vor 2 Jahren zweimal das Unentschieden gespielt gegen Deutschland. Wir haben es sind erfolgreich gewesen an der EM. Das sind alles dann auch Zeichen, dass es eben nicht mehr die kleine Schweiz ist, wo belächelt wird von den Deutschen, sondern dass es ein Land ist und Spieler sind, wo gut sind, wo ebenbürtig sind. Von dem her merke ich nicht mehr von dem Vorurteil.
Ja. Du bist mittlerweile 28, hast aber schon extrem viel in der Fußballwelt gesehen. Hast in den zwei grossen Ligen gespielt, in der Super League. Gestartet hast bei Baden und dann bist du zu Aarau gekommen. Hast eigentlich von 0 auf 100 wie eine Rakete Challenge League auseinandergenommen. Ich habe das aus der besten Position gerade hinter dir können mitverfolgen und hast sehr schnell bei Udine können unterschreiben. Das zeigt eben, dass die jungen Spieler, also junge Spieler, du spielst eine Saison gut und stehen dir ganz viele Türen offen. Und dann ist es eigentlich schnell gegangen. Das ist jede Transferperiode, hat man gelesen, ja, Silvan Widmer, Juventus, Inter Mailand, dort. Und dann bist du zu Basel. Im Nachhinein, so als, ja, also im Nachhinein kann man immer sagen, aber jetzt so ist wahrscheinlich die schlechtmöglichste Periode gewesen, zum FCB zu wechseln. Du bist wahrscheinlich mit ganz anderen Vorstellungen zurückgekommen in die Schweiz.
Ja, das stimmt. Also es hat immer wieder Gerüchte gegeben, als ich in Italien gespielt habe, vor allem in den ersten zwei, drei Sommer-Transferperioden. Ich war halt ein junger Spieler gewesen. Ich habe sehr viel gespielt bei Udinese und in der Vergangenheit sind oft die jungen Spieler Udinese dann zu den grossen italienischen Vereinen gewechselt. Manchmal sogar zu den ganz grossen Vereinen im Ausland. Für mich hat es nicht ganz gelangt. Wahrscheinlich, weil ich dann auch ein bisschen zu wenig konstant war in dieser Phase jeweils. Immer wieder zeigt, dass ich Talent habe, aber immer wieder das zu wenig können, über eine lange Zeit Spanien abrufen. Und durch das hat sich dann eigentlich der Wechsel zu Basel ergeben, weil sie mich dann unbedingt wählen nach meinen 5 Jahren in Italien. Und ich habe wirklich an einem Punkt angelangt damals, wo ich auch unbedingt wegwählen wollte. Das hat jetzt nicht mit Udinese als Verein zu tun, weil es ist ein toller Verein und ich habe mich auch immer wohl gefühlt, aber ich habe einfach das Verlangen nach etwas Neuem gehabt. Und ja, stimmt, dass du sagst, dann bin ich zu Basel gekommen. Und es war nicht einfach gewesen, zum performen als Spieler, also persönlich, aber auch als Mannschaft. Wir alle und das ganze Umfeld haben sich mehr erhofft. Ich bin davon ausgegangen, dass ich regelmäßig oder fast jedes Jahr eigentlich international spiele. Ja, in den besten Fällen sogar Champions League. Und jetzt in den 3 Jahren, wo ich da war, habe ich 1 Jahr Europa League gespielt und 2 Jahre sind wir leider gar nicht.
Aber das kann ich nicht und kein Meistertitel, was ja sicher auch ein Ziel gewesen wäre, genau. Einmal den Göppe können gewinnen. Ja. Aber das ist aus Basels Sicht wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend. Und trotzdem hast du jetzt wieder ein rechtes Upgrade können machen und bist in der Bundesliga. Das zeigt ja auch, dass dass mit Rückschlägen kannst du umgehen. Also ja, wenn man Basel als Rückschlag kann bezeichnen. Das heisst, bist ja auch mental sicher auch nicht schlecht und ja, weißt, was du kannst. Aber so eine Karriereplanung ist ja noch schwierig. Ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit dem und man sieht ja an deinem Beispiel. Kann man denn eine Karriere langfristig noch planen in dem schnelllebigen Business, wo du von einem Monat auf den anderen kannst, top oder flop sein?
Ja, ich glaube, planen ist schwierig. Also, es gibt ja immer ein Wunschdenken. Ich glaube, als junger Spieler denkt man sich, okay, jetzt setze ich mich da durch und dann wechsle ich zu dem Verein und in 3 Jahren wechsle ich nochmal zu einem ganz grossen Verein und dann spiele ich die Champions League. Aber ich glaube, in den allerwenigsten Fällen trifft das dann genauso ein, wie man das geplant hat. Darum finde ich, planen geht eigentlich nicht über eine längere Zeitspanne.
Man muss nicht ja, es ist immer extrem, weil du bist ja abhängig von ganz vielen Faktoren. Ich meine, du bist bei Aarau, hast du den René Weiler gehabt, der von Tag 1 hat einfach gesehen, dass du bist top, hat an dich geglaubt. Das war quasi dein Startbooster gewesen. Und den brauchst du jetzt auch. Ich meine, wenn der Trainer von Mainz das Gefühl hat, dem Seele sein Fuß passt mir nicht, ich will den nicht, dann, ja, das sind so, ja, am Schluss vielleicht Details, die dann über deinen nächsten grossen Schritt können entscheiden können. Wie gehst du mit dem um, dass das Business so, oder als Fußballer bist du eigentlich so labil und von unseren Umständen abhängig?
Ja, das sagst du richtig. Ja. Es braucht auch ganz viel Glück immer wieder, dass man vielleicht zu einem Verein kommt, wo gerade Ruhe herrscht oder wo gerade vielleicht ein Trainer am Werk ist, wo genau auf dich setzt. Weil es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass man dann plötzlich auf dem Abstellgleis ist und dann wie vorher erwähnt, dann ist dann das, was man sich eigentlich vorgenommen hat oder was man geplant hat, ist dann hinfällig und dann muss man eine andere Lösung finden. Aber ich bin so, ja, jetzt in meinem Alter an dem Punkt angelangt, wo ich einfach versuche, den Moment zu geniessen. ich geniesse auch viel mehr, wenn wir gewinnen. Früher bin ich viel öfters dann schon am nächsten Tag, habe ich das Gefühl, okay, jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel und jetzt möglichst gut erholen. Und klar, das mache ich immer noch. Aber ich geniesse den Sieg viel mehr als früher, weil ich auch weiss, dass es auch wieder schwierige Zeiten kommen. Und ich finde, ja, wenn es gut läuft, dass man auch mal das richtig auskosten.
Das heisst, diese Woche bist du mit dem Karneval unterwegs?
Ja, bin sicher mal irgendwo unterwegs, ja.
Das darfst du nicht gehen lassen. Das habe ich in meiner Deutschlandzeit auch nicht gemacht. Dass, ich glaube, als Mainz-Spieler wirst du auch sicher mitgerissen.
Musst fast, ja.
Oh, ja. Aber das ist ja cool. Ich glaube, so Mainz ist wahrscheinlich ein Verein, der wirklich zu dir passt. Weil ich schätze dich so, dass du auch einen Verein brauchst, wo dich kannst ein bisschen identifizieren, wo ja in dem heutigen oberflächlichen Fußballbusiness ein bisschen ehrlicher und persönlicher daherkommt. Ist das so? Von außen wirkt das so?
Das stimmt. Das stimmt definitiv. Also ich finde Mainz und Sille, das passt sehr gut. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Weil ja, Mainz ist ein Verein, ja, die Leute wissen da, was sie können und sie wissen auch, was sie nicht können. Mainz war immer ein Verein, wo über das Kämpferische eigentlich zum Erfolg gekommen ist. Und ist jetzt nie irgendwie spielerisch die allerfeinste Klinge geführt worden. Nichtsdestotrotz, ja, gehen wir zusammen auf den Platz und wir wissen genau, dass wir unbequem sind für jeden Gegner. Und das spiegelt auch vieles wider, was mein Fußball ausmacht. Darum denke ich, passt das wirklich wie Faust aufs Auge.
Ja, cool. Und jetzt haben wir wahrscheinlich, die Erwartungshaltung ist jetzt ja nicht so gross, dass ihr müsst euch für Europa qualifizieren und wenn es ein Dörfer ist, und dann macht das oft vieles leichter. Aber jetzt zurück zu dem Fußballbusiness, mittlerweile fehlt ja schon ein bisschen die Menschlichkeit. Also ich mache die Erfahrungen oft. Ich weiß nicht, in Deutschland ist die Fußballkultur noch mal ein bisschen anders. Aber oftmals wirst du auch als Fußballer nur geldgeil, bist mediengeil und sobald ein neues Angebot kommt, dann laufst du im Geld hinterher. Und viele sehen ja dann aber auch nicht, dass umgekehrt genau das Gleiche ist. Fußball bist so schnell ersetzbar, eine Verletzung, ein paar schlechte Spiele und dann wirst du auch abgeschoben und dann interessiert es dich niemand. Wie siehst du so, dass vielleicht die Fans ein bisschen von dieser romantischen Vorstellung wegkommen müssen, dass Spieler 20 Jahre beim gleichen Verein müssen bleiben?
Ja, also ich verstehe, auf der einen Seite verstehe ich die Fans, weil die haben natürlich eine unglaubliche Liebe und Passion für einen Verein und würden natürlich wählen, dass ihre Lieblingsspieler am liebsten das ganze Leben für den Verein spielen. Aber ja, andersherum muss man auch sagen, also wenn irgendein Banker ein Angebot bekommt und er das Doppelte verdient im Nachbardorf, dann wird er das wahrscheinlich auch annehmen. Und wir Fußballer haben einfach unsere 15 Jahre Karriere. Manchmal sind es 12, manchmal sind es 18, was auch immer. Und nachher ist das vorbei. Und ich verstehe auch dann die Spieler, die sagen, vor allem wenn es vielleicht gegen Ende Karriere geht, ich möchte jetzt gerne noch eigentlich ziemlich viel Geld verdienen oder so viel, wie es geht. Und ein gewisses Verständnis erwarte ich eigentlich da auch von den Fans. Es ist ein Job, den wir ausüben. Klar ist, steckt da viel Leidenschaft dahinter. Und
da sind wir wieder. Wir sind kurz unterbrochen worden. Das deutsche Netz, die haben ein bisschen Probleme mit der Technologie. Oder ist es ein Handy-Abo noch von der Schweiz? Und
ich habe tatsächlich das Schweizer Handy-Abo. Aber nutzt natürlich da das deutsche Netz. Aber ich wollte jetzt auch niemandem etwas unterstellen. Vielleicht ist es auch meine Schuld gewesen.
Absolut. Ja, das ist halt das Problem für die Hörer und Hörerinnen. Wir sind relativ weit auseinander. Sind wahrscheinlich Tonqualität und Verbindung ist nicht die gleiche, wie wenn der Steve die normalen HD-VDL-Talks macht. Weil die Gäste ladet er alle zu sich heim oder besucht sie mit seinem Top-Equipment. Und ich bin in Larnaca, der Sile ist in Mainz. Und das, und wir sind Podcast-Anfänger, also ich.
Mach gleich das Beste draus.
Machst du das Beste draus? Du bist ein Medienprofi mittlerweile. Und dann machen wir weiter. Wir sind bei den beim Fußballbusiness gewesen und ja, halt bei dem geldregierten Business mittlerweile und Spieler, die dann halt ja, in dem Rädli von dem Business auch mitrollen und ja, wie du gesagt hast, nur 15 Jahre Zeit hast und auch möglichst das Maximum rausholen können. Und dann imponiert es irgendwie so als Außenstehender, wenn halt so ein Max Kruse dann das sagt, mir ist das Latte, was die Leute denken, ich will das Maximum rausholen und jeder andere wird das Gleiche machen. Und die Ehrlichkeit und so in den Interviews, ich habe das mit dem Janik besprochen, der hat auch gesagt, ja, es ist nicht immer einfach, sich so ja, aus dem Fenster zu lehnen, weil in der heutigen Zeit einfach schnell verurteilt wirst, hast schnell einen Shitstorm, hast schnell darum, so klare Aussagen zu machen, ist immer schwierig. Wie gehst du mit dem Thema um? Versuchst du, es einfach immer allen recht zu machen oder auch versuchen, authentisch zu bleiben und auch mal eine Aussage zu machen?
Ich versuche definitiv auch ehrlich zu sein. Es gibt aber Momente, wo man nicht ehrlich sein kann in Interviews. Vor allem auch, wenn es vielleicht um die eigene Mannschaft geht, um Mitspieler, um den Trainer, um was auch immer. Dann manchmal, aber das macht wahrscheinlich sogar der Max Kruse so, manchmal ist es gescheiter, die Meinung für sich behalten. Aber ich finde auch, ja, man soll authentisch sein, man soll auch mal etwas dürfen sagen, was nicht bei allen gut ankommt. Darum habe ich auch das, was der Max Kruse gesagt hat, mega cool gefunden. Das ist so etwas Frisches, etwas, ja, wo vielleicht viele stutzig gemacht hat, aber auch viele dann im Nachhinein gesagt haben, Hut ab, der hat keine Angst vor Reaktionen. Und das sollte es doch auch öfters geben.
Du hast ja auch zum Beispiel bei der Impfkampagne gegen Corona relativ früh mitgemacht. Und das ist auch das Thema, wo du dich platziert hast, auch wenn es nicht viel Argument für eine andere Meinung gibt, meiner Ansicht. Aber auch dort ist ja immer die Frage, musst du das machen, weil du bist ein Fußballer oder siehst du dich als Vorbildfunktion und hast trotzdem auch irgendwie das Gefühl, du willst das beitragen?
Ja, also ich bin schon sicher ein Stück weit ein Vorbild und darum habe ich auch mitgemacht bei dieser Kampagne. Bei mir ist es einfach damals extrem wichtig gewesen, das zu machen, weil ja, ich ich sehe es wie du. Ich habe die Leute nicht verstanden, die sich gesträubt haben und gewehrt haben gegen die Impfung. Weil ich auch nicht verstanden habe, wie man nicht kann, ja, die älteren Leute und die schwachen Leute schützen und wie man nicht kann sehen, dass es eigentlich der einzige Weg war, wieder zurück in die Normalität. Und ja, ich habe gesehen, wie viele Leute gelitten haben, Firmen haben gelitten, der Fußball hat gelitten. Darum ist mir sehr, sehr wichtig gewesen, damals bei dieser Kampagne mitzumachen. Ja, ich werde in Zukunft, wenn es wieder Ähnliches gibt, sicher wieder mitmachen. Weil ja, ich erreiche doch ziemlich viele Leute als Fußballer in den sozialen Netzwerken und dem bin ich mir bewusst.
Ja, cool. Und das ist ja jetzt mittlerweile, du hast zwar gesagt, dem Thema willst du ein bisschen ausweichen. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie dich auf eine Aussage rauslassen. Aber das Thema WM in Katar, ich meine, für dich, wenn jetzt alles so weiterläuft, du dich in der Bundesliga weiterhin so beweisest und du hast eine super EM gespielt, wenn alles normal läuft, wirst du als Führungsspieler an die WM gehen. Vor 4 Jahren bist du kurz vor der WM aussortiert worden. In 4 Jahren, wer weiß, was ist in 4 Jahren? In dem Fußball, wo fast nur noch auf Junge gesetzt wird, bist du 32 dann. Wer weiß, ob du dann noch vorher dabei bist. Kann gut sein, kann aber auch nicht sein. Und jetzt verwünschst du so eine Drecks-WM als wo deine WM. Ist eigentlich schon noch schade, dass es wirklich so eine WM in Katar ist, aber trotzdem dein Karriere-Highlight-Fußballerisch könnte sein.
Ja, ich habe gesehen, dass verschiedene Spieler sich mittlerweile auch wirklich sehr kritisch ausgesprochen haben. Ich glaube, vor allem auch viele Spieler von Dänemark. Es ist sehr heikel. Weil du sagst es richtig, ja, es könnte meine letzte WM sein oder meine einzige. Darum möchte ich das natürlich dann, wenn ich dann auch dabei sein werde, das ist noch nicht sicher natürlich, aber das ist ein grosses Ziel von mir, möchte ich das volle Zeug geniessen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen komische WM wird oder eine mit viel Hintergeräusch. Versuche ich mich da, wie gesagt, nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sondern freue mich auf das, was wird kommen.
und ja, wird das hoffentlich dann dort können geniessen.
Ja. Ja, es ist schwierig und auch sich ja, eine Meinung zu bilden, wo wirklich auf Fakten und Wahrheiten basiert, ist schwierig, aber auf Instagram wirst du oder irgendwo wirst du immer wieder lesen, pro Spieler, wo mitmacht, sind so und so viele Menschen gestorben, das ist sicher dann auch nicht so cool zu wissen, dass man dort in einer WM spielt. Aber du, ja, sehr, 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 sehr heikles Thema und ja, ich will auch nicht weiter drum irgendwie etwas rauslocken, was du nachher bereust.
Danke.
Und ja, Sile, du privat, was bist du für ein Typ? Also ich kenne dich persönlich sehr gut. Du bist, ich würde dich eben eher als so ein bisschen introvertierter. Früher sind wir zusammen in der Schule. Ich habe eigentlich gemeint, du bist richtig arrogant, aber du bist einfach nur schüch gewesen, wenn wir uns noch nicht
kannten.
Und heutzutage ja, bist du sicher ein ruhiger Nebenplatz. Bist du auf dem Platz ein anderer Silvan Widmer als Nebenplatz?
Ja, ich bin schon ein bisschen anders, ja. Ich bin introvertiert, das stimmt. Früher habe ich halt zu dir mega hochgeschaut, habe mich umgetraut, Hallo zu sagen, wo du mir vorbeigelaufen bist. Vielleicht hast du darum gemeint, ich sage arrogant. weil du mit 15 schon in der ersten Mannschaft warst und ich noch die Windeln gemacht habe.
Ja,
aber nein, es stimmt schon. Ich bin auf dem Platz ein anderer. Ich bin manchmal schon richtig... richtig aggressiv. Meine Frau sagt, es ist fast ein bisschen angsteinflößend, aber
Du bist wahrscheinlich der Ehrgeiz und der Wille.
Genau. Und das habe ich, ich glaube, als Spitzensportler braucht man den Ehrgeiz, weil sonst schafft man es eben nicht ganz auf. Es gibt viele talentierte Spieler, aber oftmals fehlt dann das letzte bisschen Ehrgeiz oder Wille, das zu schaffen. Und das habe ich und das kommt dann eben manchmal auf dem Platz dann zur Geltung. Aber neben dem Platz bin ich sehr ein ruhiger, extrem Familienmensch. Versuche möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen mit der Frau und dem Kind. Den Kind zuzusagen bei Aufwachsen, bei der Entwicklung, bei den Schritten, die sie machen, das ist für mich das Grösste. Und das ist sicher der wichtigste Teil in meinem Leben. Neben dem Fußball oder vor dem Fußball sogar?
Ja, ich denke schon vor dem Fußball.
Vor dem Fußball, ja, logisch.
Ja, du bist früh Papi geworden. Jetzt bist du zwei Wochen Papi von zwei Mädchen. Inwiefern hat das deine Karriere beeinflusst? Weil oftmals, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, es kann einerseits ein richtiger Boost sein, weil nochmal eine zusätzliche Motivation. Es kann aber auch deine Prioritäten nochmal extrem verschieben und ja, deinen Fokus vielleicht ein bisschen wegbringen vom Fußball, weil sich dein ganzer Lifestyle ja verändert. Du kannst nicht mehr die Erholung hundertprozentig abstimmen. Wenn ein Kind brüllt in der Nacht, wachst du auf, du bist daheim, du kannst nicht einfach schlafen. Wenn dich unbedingt spielen willst, bist du wahrscheinlich auch einer, der nicht sagt, nein, du, ich gehe jetzt schlafen. Also dann bist du bei den Kids.
Ja, das stimmt. Es ist eine Herausforderung manchmal, weil ich doch auch, ja, ich bin ja einer, der relativ viel Schlaf braucht. Und in meinem Job, ja, als Fußballer ist es natürlich auch wichtig, vor allem auch, sag jetzt mal, beispielsweise bei englischen Wochen, wenn man international noch spielt, dass man dann wirklich auch zu genug Schlaf kommt. Deswegen sage ich, ist es eine Herausforderung auch, das Zusammenspiel mit meiner Frau, dass wir uns da gegenseitig ergänzen. Ich versuche oft, auch wenn jetzt mal die Nächte ein bisschen schwieriger sind, die Nacht zu übernehmen, wo jetzt nicht gerade wir demnächst wieder ein Spiel haben. Und sie versucht, die Nacht zu übernehmen, kurz vor dem Spiel. So können wir uns gut ergänzen. Generell haben wir aber Kind einen Boost gegeben, ihnen nochmal mehr zu machen. Mir ist extrem wichtig, auch, dass meine Kinder wissen, dass der Papi einen sehr speziellen Beruf darf, ausüben darf. Dass viele Leute Papi zuschauen oder mitfiebern, mitfähnen oder vielleicht auch mal unzufrieden sind. Meine grosse Tochter kommt jetzt da schon vieles mit über. Sie darf auch sagen, wenn wir bei den Heimspielen gewonnen haben, Siegerrunde, die wir machen in der Mannschaft, dann mit auf den Platz. Und für sie ist das Grösste. Für mich ist es auch extrem speziell, dann mit der Tochter das zu machen. Und ja, sie sagt mir dann immer schon vor dem Match, ich soll dann schauen, dass wir gewinnen, dass sie dann auf den Platz kommen. Das ist für sie wirklich so das Allerwichtigste.
Schon Druck von der Gut, den Druck habe ich noch nicht. Du hast ja sicher auch, ich meine trotzdem, du kommst wahrscheinlich heim mit Mainz, ja, gibt's, also mit jedem Verein, gibt es auch Niederlagen oder schlechtere Phasen. Und ich glaube, da ist es dann auch so bei dir, dass du heim kannst abschalten mit den Kindern, besser wahrscheinlich, als wenn du jetzt kein Kind hast?
Ja, viel besser. Ich habe auch früher sehr viel Mühe gehabt mit Einschlafen nach dem Match. Meistens bis 3-4 Uhr am Morgen kann ich einschlafen, und das hat sich seit den Kindern auch ein bisschen geändert.
Du bist am besten im, natürlich. Du bist immer im Club gewesen bis um 3 Uhr.
Nein, nicht. Also nein, aber wirklich, wahrscheinlich das Adrenalin oder so, ich weiß nicht. Und jetzt, natürlich, am besten kann ich abschalten, wenn ich mit den Kindern Zeit verbringe, aber auch wenn vielleicht die Kinder schon im Bett sind, bis ich heimkomme, hat sich so ein bisschen, wie du anfangs gesagt hast, der Fokus hat sich schon ein bisschen verändert. Also eben, der Fußball ist für mich nicht mehr, in gewissen Situationen nicht mehr so wichtig wie auch schon. Klar, wenn ich auf dem Platz stehe, wenn ich im Training bin, dann gebe ich immer noch 100% wie früher. Aber wenn ich dann eben wegkomme vom Fußball, dann kann ich viel schneller oben runterfahren. Und da haben sicher Familie und Kind einen starken Einfluss drauf gehabt.
Ja, das ist ein extremes Umfeld, ist, glaube ich, für alle wichtig. Ist dir das Umfeld auch innerhalb vom Team wichtig? Brauchst du Freunde im Team, wo du kannst, jeden Tag lachen, Jokes erzählen, oder kannst du als denken, du kannst allein Garderobe, allein das Training und wieder heim? Oder brauchst du die Wohlfühloase?
Nein, es ist, ich merke das bei Mainz mega. Es ist sehr wichtig, dass man als Mannschaft wie eine grosse Familie funktioniert. Und man muss nicht mit allen jetzt irgendwie Best Friends sein, aber es ist mega wichtig, dass man gemeinsam ins Trainingsgelenk kommt und zusammen Spass hat. Das ist da mega krass gegeben. Darum läuft es uns auch wirklich gut, und darum sind auch alle happy im Verein, weil das strahlt sich nachher aus, dass die Mannschaft auf dem Platz repräsentiert und sich nachher auf den ganzen Verein auswirken. Und ich glaube, ja, man könnte da rumgehen im ganzen Verein und die Leute fragen, es wären alle, würden alle das Gleiche sagen, sie sind zufrieden, wie es läuft, sie sind happy mit ihrem Job, die Stimmung ist gut, und darum ist es auch so wichtig, dass man da gute Freunde hat, zusammen lustig kann haben und zusammen Spass kann haben.
Ja, das sehe ich genauso. Sind das Freundschaften fürs Leben, oder es ist ja auch noch extrem, weil es ist ja, es kommt, es geht jedem Fußballverein. Du bist jetzt auch frisch, andere sind jetzt schon wieder gegangen. Kann man da ehrliche Freundschaften aufbauen? Oder von wie vielen Freunden, die du jetzt hast, wirst du wahrscheinlich nachher in Mainz wirst noch Kontakt haben?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die allerwenigsten Freundschaften, auch wenn sie wirklich eng gewesen sind damals, wenn man den Verein wechselt, ja, man lernt andere Leute kennen, man macht andere Freundschaften. Die wenigsten Freundschaften haben dann wirklich das Leben lang. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich vielleicht pro Mannschaft, wo ich war, sei es Aarau, Udinese, Basel, vielleicht je eine Person oder maximum zwei, wo ich dann wirklich jetzt kann sagen, hey, das ist jetzt ein Freund, wo ich das Leben lang möchte Kontakt haben, wo ich nicht unbedingt aus den Augen verlieren will, wenn ich vielleicht mal ein Wochenende frei habe, vielleicht sehr gerne würde besuchen. Das kann man eigentlich auch in einer Hand abzählen.
Ja, ich finde das eben auch noch extrem. Du teilst die Kabine, meinst du nebeneinander, gehst zusammen zum Mittagessen, verbringst das Hotelzimmer zusammen, und von 100 auf 0 ist es dann nachher weg, und der Kontakt, ja. Aber ist wahrscheinlich in der Arbeitswelt ähnlich, wobei dort halt, die Fluktuation nicht so gross ist, dass es nicht so schnell wechselt.
Ja.
Was machst du denn sonst, wenn du nicht mit den Kids bist und nicht im Fußballspielen bist? Was machst du noch neben dem Platz? Was beschäftigt dich noch? Also ich weiß zum Beispiel, dass du du versuchst Golf zu spielen, teilweise. Also ja, ich habe es mal gesehen, ich habe es mal miterlebt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur als Ausgleich, aber für deine Nerven sicher nicht so gut. Aber was tust du noch?
Ja, Golf ist schon ein Thema. Als ich da vorgestellt wurde bei Mainz, haben sie mich gefragt, was ich sonst noch für Sportarten gerne mache. Dann habe ich gesagt, ich spiele gerne Golf. Und die nächste Frage war, was ich überhaupt nicht kann. Ich habe gesagt, Golf spielen. ist leider so. Aber es macht mir gleich Spass. Das soll ich machen. Ich kann es nicht, aber es macht mir Spass. Nein, sonst, wenn ich nicht auf dem Golfplatz stehe und mal frei habe, ich tue gerne kochen, tue gerne Lebensmittel auch einkaufen, auswählen. Wir haben einen Hund, ich gehe gerne mit dem Hund spazieren. Ja, das sind so die Ausgleiche, die ich sonst noch habe. Klar, Kollegen auch treffen, wenn es geht, aber das Thema haben wir ja gerade gehabt. Am liebsten würde ich die Kollegen treffen, die ein paar hundert Kilometer entfernt sind, wie du oder wie meine Kollegen aus der Schweiz. Das ist halt schwierig. Darum nehme ich auch sonst auch mal gerne das Telefon in die Hand, mache das Telefon und versuche da eben die Kontakte, die einem wirklich, wirklich wichtig sind, auch zu pflegen.
Ja, sehr cool. Und dann halt sonst viel Family Time und ja, halt das Zusammenspiel mit deiner Frau. Das ist natürlich auch ein Schlüssel mit dem Kind. Hast du auch das Gefühl, als Frau, als Spielerfrau, bist du quasi, ihr Leben, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht extrem ausgedrückt, aber kommt immer ein bisschen nach deinem Leben. Klar hat sie sehr viel Vorteile, Benefits, aber trotzdem muss sie sich hinten anstellen. Wenn du jetzt ins Hotel musst, wenn du nochmal ein Spiel hast und sie einen Termin hat, dann geht dein Leben meistens vor. Hast du damit ein schlechtes Gewissen?
Ja, das habe ich wirklich relativ oft. Das Schlimmste ist es irgendwie, wenn irgendwie meine Frau krank ist. Ich kann nicht einfach irgendwie das Trainingshaus lassen. So klar, wenn es ganz schlimm ist, logisch, dann schon. Aber ja, ich sage jetzt mal, wenn sie stark verkältet ist oder so. Wenn ich stark verkältet bin, dann gehe ich nicht ins Training, kann ich heim schlafen und meine Frau schaut auf Kind. Und wenn sie irgendwie stark verkältet ist, dann sind gleich Kinder zuhause und ich weg. Das sind so Momente, wo es mir wirklich sehr leid tut. Ja, und dann auch klar, dass sie vielleicht auch beruflich nicht das machen kann, was sie wollen.
Was sie plant hat, ja. Also, sie hat wahrscheinlich hat auch jede Ausbildung gemacht. Oder es sind nicht alle Spielerfrauen, wie es Klischee ist. Wahrscheinlich haben viele auch Ziel vor Augen. Heute gibt es sicher auch andere Möglichkeiten, sich selber zu verwirklichen. Aber trotzdem ist ja das vielleicht nicht das, was sie plant hat. Ist denn das so ein Thema, dass wenn deine Karriere vorbei ist, dass du dann dich ein bisschen hinten stellst und sie sich kann verwirklichen?
Das ist bei uns tatsächlich ein Thema. Also sie ist jetzt gerade auch versucht, sie eine Firma aufzubauen. Also wir müssen schon schauen, dass sie auch ihre Ziele kann verfolgen. Aber auch dort, ja, wenn sie einen Termin hat und ich matche, dann muss sie halt schauen. Es wird in den nächsten Jahren so bleiben, das wissen wir. Und ich weiss auch, dass das schwierig ist für meine Frau, also wahrscheinlich für alle, die in dieser Situation wären. Darum ist es tatsächlich ein Thema, dass auch gerade wenn meine Karriere fertig ist, vielleicht die erste Zeit danach, die ersten Monate, Jahre, was auch immer, ich komplett wird hinten anstehen. Ich möchte dann wirklich, dass sich meine Frau kann verwirklichen, ihre Träume kann ausleben, sich kann ausprobieren, was sie möchte, was sie herzieht beruflich. Und ich sie da dann so wird unterstützen, wie sie es jetzt all die Jahre gemacht hat, wo ich sozusagen eine Priorität 1 gewesen bin.
Und was sind deine Vorstellungen von deinem Leben nach der Karriere? Also beruflich, was bist du denn, du wirst genug verdienen, aber wer weiß, zum Beispiel Max Kruse hat gesagt, er kann so nicht weiterleben, ich weiß nicht, wie dein Lebensstil ist, aber hast du noch Ziel für nach der Karriere oder beschäftigt dich das schon jetzt oder ist das in deinem Hinterkopf und schiebst es raus?
Es ist ein Thema, das mich je länger, je mehr ein bisschen beschäftigt, ein bisschen nachdenklich stimmt. Aber ich versuche tatsächlich, jetzt die Jahre so gut wie möglich zu geniessen und wenig an die Zukunft zu denken. Weil auch dort, das kannst du vielleicht ein bisschen besser planen, was du nach der Karriere machst. Aber ich möchte meine Zeit, die ich jetzt habe, investieren in meine Karriere jetzt. Das Bestmögliche rausholen. Ich möchte Zeit investieren in meine Familie, dass alle happy sind. Und nach der Karriere stehen dann Türen offen, wo ich jetzt vielleicht gar noch nicht weiss, dass die Türen existieren. Du bist ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Wir haben beide Matur. Das heisst, es gibt immer Möglichkeiten, dass man auch noch studieren kann. Es gibt Möglichkeiten, dass man vielleicht das verdiente Geld wieder investiert, Startup macht, was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber jetzt so ganz spezifisch habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ja, aber ich glaube, du als reflektierter Typ und als Nazi-Spieler hast ist ja eigentlich, du weißt es vielleicht gar noch nicht, aber es ist ein unglaubliches Netzwerk. Ich bin in Italien gespielt, in der Schweiz, in Deutschland. Du kennst so viele Leute. Also ich glaube, es werden dir viele Türen offenstehen, glaube ich. Und ich glaube schon, dass du ein Plätzchen findest, wo du dann nicht nur daheim kochst und gehst Golf spielen.
Ja, voll. Ja, und ich weiß ja gar noch nicht, ist denn der Platz überhaupt noch im Fußball? Oder habe ich dann gar keinen Bock mehr auf den Fußball und aufs Ganze drumherum? Weil es gibt, das weißt du auch, es gibt leider auch viele falsche Personen in diesem Business, Personen, die einen ausnutzen, egoistische Personen. Darum kann es sein, dass ich dann sage, ich habe die Schnauze voll, ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen.
Ja, das mit dem Gedanken habe ich auch lange gespielt. Mittlerweile glaube ich, ich würde gerne den Fußball mal aus einer anderen Perspektive sehen und nicht die Sachen selber bestimmen. Klar, als Spieler hast du einfach so viele Vorgaben. Du hast deinen Wochenplan, du hast das Spiel und dort bist du abhängig von verschiedenen Aktionen. Ich meine, du auch als Verteidiger bist teilweise von Sekundenbruchteilen abhängig. Eine falsche Entscheidung in einem Nazi-Spiel im falschen Moment. Und die ganze Vorbereitung und die ganze Konzentration und die ganze Analyse vorher ist zunichte und deine Laune ist kaputt. Und mal rauskommen von dem ist, glaube ich, schon noch, auf das freue ich mich dann schon auch mal noch. Also ich meine, es ist jetzt auch gerade das Thema im Moment mit dem Streller und dem Eberl, dass so der Fußball halt schon an Substanz kann gehen. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass es in anderen Jobs nicht so ist, aber sicher dann mal auch für dich den Druck mal ein bisschen weglegen, mal ein bisschen durchschnaufen, keine Verantwortung und immer das gemessen werden. Und du wirst ja vor allem beurteilt, also in der Bundesliga noch mehr. Nach jedem Spiel ist wahrscheinlich jeder, sagt ja, Seele gut oder schlecht. Freust du dich, wenn das mal nicht mehr ist?
Ja, also ich freue mich sehr sogar auf das, weil im Moment ist es wirklich so, einfach abliefern und sind sowieso alles Experten und tun dich nachher beurteilen und eine Note geben und so. Aber es gibt natürlich auch Leute, wenn die das dann mal nicht mehr haben, das Rampenlicht, die vermissen es dann. Ich glaube nicht, dass ich zu dieser Art von Person gehöre, aber das weiß ich nicht.
Ja, aber es ist noch schwierig, mit dem umzugehen. Ich meine, ich glaube, dich kennt man mittlerweile, wenn du Mainz durchlaufst. Nach einem guten Spiel laufst du wahrscheinlich ein bisschen mit einer besseren Laune durch die Stadt oder ein bisschen gerne durch die Stadt, als wenn jetzt verloren haben.
Ja, das ist ja so. Man wird erkannt, in Deutschland und in Italien viel öfter als in der Schweiz. Aber ich finde das eigentlich cool, weil oftmals die Leute in der Stadt, die meinen es gut. Das sind Fans, die wollen das Beste für den Verein und das sind oftmals nicht unbedingt die dann sagen, hey, heute ist dann schlecht gewesen oder so.
Die, was nicht gut meinen, die schreiben sie Kommentare.
So ist es. Die, die wirklich Angesicht zu Angesicht zu dir kommen und dir etwas sagen, sind meistens die, die dann vielleicht nach einer Niederlage sagen, hey, Kopf hoch, ich weiß, ihr könnt es besser oder ich glaube an euch oder so. Darum, das ist nie ein Problem. Es ist wirklich im Internet. Ich meine, ein Kommentar ist so schnell geschrieben oder irgendwie eine Nachricht, eine beleidigende Nachricht oder so. Das ist krank.
Ja, das muss man damit umgehen lernen. Das ist ein Prozess. Du bist jetzt, wahrscheinlich bist du ein bisschen abgehärtet und weißt das einzuordnen. Ja. Das war am Anfang vielleicht noch nicht so gewesen, wenn im Brücklifeld der vom Wurststand gerufen hat, Seele, du musst prüfen. Dann hast du wahrscheinlich noch, bei mir ist das so gewesen, am Anfang hast du so Sachen noch viel persönlicher genommen, wie später, die Erfahrungen. Ja. Du bist auch ein sehr selbstkritischer Mensch. Und ich glaube, das ist noch ein Thema. Ist es gut für einen Fußballer, wenn er sehr intelligent ist oder sehr, sehr reflektiert und sehr viel analysiert?
Schwierige Frage, Joe. Ich kenne ganz viele Fußballer, die sind echt nicht intelligent, Und die profitieren von dem. Die profitieren davon, weil sie einfach. Die profitieren davon, weil sie einfach machen. Weißt? Sie sind gar nicht studieren.
Also es gibt verschiedene Arten von Intelligenz. Aber ich glaube, das ist auch eine Stärke, dass du es einfach machst und du dich nicht dafür interessierst, was andere denken. Das ist dann nicht unbedingt mit Intelligenz zu. Das ist,
genau. Und einer, der dann immer alles hinterfragt oder nach jedem Fehler, den er macht, dann irgendwie sich selber in Frage stellt, der hat es dann natürlich schwieriger. Und das sind halt oftmals vielleicht auch die intelligenteren Typen. Aber generell glaube ich, dass Intelligenz vom Platz schon hilft, wenn man sie richtig einsetzt. Einfach.
Ja. Auch mittlerweile, wenn du, vor allem, vielleicht kommt es ein bisschen auf Position drauf, aber auch du, wenn du das Spiel lesen willst, wenn du ein bisschen den Gegner lesen willst, mittlerweile ist ja die Taktik extrem wichtig und da musst du auch Verständnis haben.
Genau.
Und ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Ja, Sile, unsere Zeit neigt sich zum Ende. Extrem, extrem cool, hast du dir Zeit genommen und jetzt mittlerweile stehst du im Stadion. Sieht cool aus. Dort hoffe ich, dass noch viele, viele, viele erfolgreiche Siege kannst feiern kannst. Und eventuell, wer weiß, wo meins noch endet diese Saison. Hoffentlich bleibst du happy, gehst gerne zum Training, gerne zu dem Spiel. Ich wünsche dir Gesundheit und alles, alles, alles Gute. Für unsere Hörer, abonniert fleissig HDVDL auf allen möglichen Kanälen und gebt uns doch ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Sile, danke vielmals und alles Gute.
Danke dir. Tschüss zusammen.